SRF 2 Kultur.
Bedenkt man das menschliche Dasein, so ist es viel erklärungsbedürftiger, dass der Mensch meist keine Angst hat, als dass er manchmal Angst hat.
Dieses Zitat von Kurt Schneider, einem bedeutenden Forscher im Bereich seelischer Erkrankungen, entnahm ich einem Vortrag zur Angst von Paul Hoff. Er ist Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Paul Hoff ist mein Gesprächspartner heute im Kontext zum Thema »Wie viel Angst ist normal?« am Mikrofon Angelika Schett. Paul Hoff, mit Blick auf das eingangs erwähnte Zitat. Die Angst gehört ja zuerst einmal zum Menschen. Und eben, es ist erstaunlich, dass man sich nicht viel mehr ängstigt. Denn wir haben viel Gründe für die Angst. Vor Verlusten, vor der eigenen Leere, vor Krankheiten, vor dem Tod. Wir sorgen uns um unsere Familien. Wir ängstigen uns auch am Arbeitsplatz, ebenso wie vor Naturkatastrophen oder politischen Krisenherden, zu denen aktuell die Ukraine gehört. Die Quellen der Angst scheinen unerschöpflich. Warum sind wir Menschen so anfällig für das Gefühl der Angst?
Zunächst einmal würde ich sagen, dass Angst gar nicht etwas mit Krankheit oder mit Psychiatrie zu tun hat, sondern eine Eigenschaft, die Menschen einfach haben. Und zwar alle Menschen, ob jung, ob alt, ob im mittleren Lebensalter. Das gehört zum Menschsein dazu, so wie traurig sein, fröhlich sein oder auch mal wütend sein. Und das ist auch nicht spezifisch für die Psychiatrie, dass man solche Grenzziehungsprobleme hat. Denken Sie an die innere Medizin, an den Blutdruck. Jeder Mensch hat einen schwankenden Blutdruck. Und ab wann fängt das an, krankhaft zu werden? Das sind Grenzen, die man festlegen muss. Das ist in der Medizin überall das Gleiche, so auch bei uns in der Psychiatrie. Ich würde sagen, wir Menschen sind gar nicht besonders anfällig für Angst, sondern wir sind, wenn wir bei dem Begriff bleiben möchten, anfällig für Gefühle. Wir haben Gefühle. Eines davon ist die Angst. Und mir ist ganz wichtig, dass man diese Thematik zunächst einmal von der Medizin fernhält. Sie kann Teil der Medizin werden, der Psychiatrie im Speziellen, aber primär reden wir hier von Eigenschaften, die Menschen immer haben.
Dann ist es ja irgendwie auch noch speziell, wenn man liest, und man liest es immer wieder, dass zum Beispiel 20-25% der Schweizerinnen und Schweizer unter Angststörungen leiden, also an der Angst mit Krankheitswert. Und manchmal sieht es ja so aus, als sei diese krankmachende Angst, als spiele die eine ganz besonders wichtige Rolle in der modernen Gesellschaft. Im Sinn von, dass wir zu viel arbeiten, gestresst sind und es gibt ganz viele Erklärungsversuche dazu. Aber an sich kann man ja auch sagen, dass seit Menschengedenken die Angst eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel auch in der Kunst, der Literatur, der Philosophie. Kann man also feststellen, dass die Angst jenseits von Krankheit zuerst einmal auch nur eine Herausforderung ist, um die wir einfach nicht herumkommen?
Ja, genau so ist es. Ich bin immer so ein wenig beunruhigt, wenn ich diese großen Zahlen lese, 20-25%. Bei diesen hohen Zahlen reden wir ja von der Lebenszeitprävalenz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person im Laufe ihres ganzen Lebens eine solche Erkrankung entwickelt, ist ja nicht eine Punktprävalenz, dass jetzt jeder vierte Mensch eine Angststörung hätte.
Prävalenz meint
die Häufigkeit des Auftretens entweder zu einem gewissen Zeitpunkt oder über eine ganze Lebensspanne. Gleichwohl, Angststörungen sind häufig und sie haben zweifellos etwas mit der modernen Gesellschaft zu tun, mit Druck, mit Leistungsdruck, mit Anforderungen, die andere an uns, aber auch wir an uns stellen. Das darf man nicht vergessen. Ich finde, das Wichtigste bei diesen Diskussionen ist, dass man sie versachlicht. Das Thema Angst ist natürlich bestens geeignet, um das Gegenteil zu tun, um es hochzuheizen, zu dramatisieren oder im Einzelfall auch zu bagatellisieren. Das hilft aber nicht weiter. Versachlichen heißt, das Phänomen anschauen als das, was es ist. Und überlegen, wann wird der normale Zustand der Angst ein Zustand, der Leid verursacht, der dazu führt, dass die Person nicht mehr gut leben kann und dann in Behandlung geht. Aber die Angst gehört nicht nur zu uns dazu, sondern sie hat natürlich auch einen Signalcharakter. Sie warnt uns, sie gibt uns ein Signal, dass eine Lebenssituation schwierig ist, vielleicht, dass wir uns überfordern, dass wir die Weichen im Leben anders stellen müssen. Angst muss nicht nur negativ sein. Sie kann auch eine Fähigkeit sein, eine Risikoeinschätzung im Leben vorzunehmen und dann eine kluge Entscheidung zu treffen.
Unbedingt, wenn es dann so schön geht, dass man von der Emotion zur Veränderung im Leben kommt. Manchmal bleibt man ja auch in der Emotion stecken, nicht selten.
Richtig, und auch das ist zunächst mal nicht psychiatrisch. Das kennen wir alle. Nehmen wir ein Beispiel aus einer Beziehung, die schwierig wird, dass wir da in emotionale Zustände kommen, die unschön sind, Stichwort Eifersucht, Ärger, Wutgefühle. Das gehört eben auch zum menschlichen Leben, kann sehr, sehr unangenehm werden und es kann immer auch in die psychische Krankheit führen. Aber es muss nicht. Das ist mir ganz wichtig.
Wir sprechen ja auch oft von begründeten und unbegründeten Ängsten. Nur wer entscheidet eigentlich darüber? Ich kann mich doch, das sagten wir ja eigentlich auch schon, mit Fug und Recht täglich ängstigen. Und es kommen immer wieder neue Dinge hinzu, wie die auch schon erwähnte politische, bedrohliche Situation in der Ukraine. Man fühlt sich doch dann so Entwicklungen ausgeliefert, die man nicht ändern kann. Und das kann unter Umständen große Angst machen. Und deshalb ist man noch nicht krank. Nur was sich ja vielen Menschen dann stellt als Frage, wie kann ich mit dieser Angst erträglich leben? Denn so angstgeschüttelt möchte niemand durch die Welt gehen.
Und kann es auch gar nicht. Angstgeschüttelt, wenn wir zum Beispiel denken an Menschen mit Panikstörungen, die plötzlich heftige, im Tram zum Beispiel, ohne jeden Grund, plötzlich eine heftige Panikattacke bekommen, so kann man wirklich nicht durchs Leben gehen. Die Leute sind manchmal arbeitsunfähig, müssen krankgeschrieben werden. Krank, es ist schwer, gerade in der Psychiatrie zu definieren, wo die Grenze zwischen gesund und krank ist, das ist keine Frage. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Grenze dort liegt, wo eine Dysbalance entsteht. Jeder Mensch kennt Affekte, kennt auch unangenehme Affekte wie die Angst, aber er ist dann nicht krank, wenn dieser Affekt in einer gewissen Balance mit seinem gesamten Leben, mit seiner Lebenssituation steht. Beispielsweise der Student, der am nächsten Tag eine Prüfung hat und Angst hat, der hat Angst, das ist unangenehm und das kennen wir ja alle, aber das macht ihn nicht zum Kranken. Wenn er sagt, ja gut, ich gehe da morgen hin, ich versuche das gut zu schaffen und dann geht das Studium weiter, dann ist er zwar ängstlich, aber nicht krank. Aber das kann im Einzelfall, je nachdem, wer das ist und wie die Persönlichkeit ist, kann das ohne weiteres in den Bereich einer behandlungsbedürftigen Störung gehen.
Es gibt ja auch so eine Angst, die wird gerne beschwichtigt, schon von Kindesbeinen an. Hören wir doch von unseren Eltern oder Erwachsenen, du musst doch keine Angst haben. Und das wird auch erwachsenen Menschen noch gesagt. Und es ist ja noch interessant, mit solchen Sätzen möchte man Menschen ja beschwichtigen, erreicht aber gar nichts damit. Also das sind Sätze, die schon bei Kindern ins Leere laufen, wenn sie sich zum Beispiel vor dem Dunkeln fürchten, aber ebenso auch bei erwachsenen Menschen. Womit hängt das zusammen, dass sich die Angst, wenn sie da mal gut da ist, so nicht beschwichtigen lässt?
Wenn man so einen Satz sagt, du musst doch keine Angst haben, obwohl die Person erkennbar Angst hat, dann beruhigt man eigentlich in erster Linie sich selbst. Und bei der ängstlichen Person erzeugt man nur das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Denn ein Mensch, der Angst hat, der will nicht hören von Dritten, dass es keinen Grund für die Angst kriegt. Das setzt ihn noch mehr unter Druck. Das kann fast bis zu einem Vorwurf gehen. Wieso hast du bei der Kleinigkeit jetzt so viel Angst? Das ist sicher der falsche Weg.
Und dieser falsche Weg, der aber noch relativ üblich ist, macht vielleicht auch, dass insgesamt Menschen sich scheuen, über ihre Angst zu sprechen. Also in bestimmten Berufssparten schon überhaupt nicht. Politiker und Wirtschaftsbosse könnten ja oft manchmal auch Angst haben, mit gutem Grund. Aber wenn die das öffentlich sagen würden, das käme gar nicht gut an. Warum? Weil Angst ja auch was Schwächendes hat, inkompetent wirkt. Und irgendwo ist sie auch beschämend. Und das ist doch bemerkenswert, weil wir ja alle nicht um die Angst herumkommen, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Also warum ist die Angst so wenig akzeptabel in der Öffentlichkeit, wenn sie doch so relevant für unser Dasein in der Welt ist?
Ich glaube, den entscheidenden Begriff haben Sie schon erwähnt. Das hat zu tun mit der Scham. Und Scham ist ein ähnlicher Grundaffekt wie derjenige der Angst oder der auch der Wut oder des Neides, des Ekels. Das sind solche Grundzustände, die jeder psychisch gesunde und auch psychisch kranke Mensch kennt. Über Scham wird allerdings nicht so viel geredet. Aber dass man nicht über Ängste redet, über Befürchtungen, die man hat, vor allen Dingen, wenn man sie selbst für irrational hält, bei Phobikern zum Beispiel, bei phobischen Menschen, die genau wissen, dass es keinen Sinn macht, sich jetzt vor spitzen Gegenständen so schrecklich zu fürchten und die wissen, dass sie nicht verstanden oder gar ausgelacht werden, ja, die schämen sich. Und Menschen, die sich schämen, versuchen den Inhalt, auf den sich diese Scham bezieht, möglichst geheim zu halten. Das ist ein ganz normaler Vorgang, den kennen wir auch alle, aber wir sehen bei unseren Patientinnen und Patienten in der Psychiatrie das sehr, sehr häufig und sehr, sehr intensiv, dass die Leute sagen, ich kann doch nicht zugeben, dass ich Angst vor spitzen Gegenständen habe. Wo kommen wir dahin? Die lachen mich doch aus. Und das gibt's bei der Angststörung, das gibt's bei der Depression, das gibt's vor allem auch bei Psychosen. Ein sehr, sehr häufiges Phänomen.
Im Prinzip sind wir ja jetzt noch bei der so normalen Angst, aber auch die ist schambesetzt.
Genau so ist es. Alles ist schambesetzt, wo wir Ansprüchen, denen wir uns gegenüber sehen oder die wir uns selber stellen, nicht genügen. Ist auch nicht furchtbar schlimm, wie gesagt, wenn die Person das integrieren kann in ihr Leben und dann ein Erfolgserlebnis woanders hat, und dann ist das Problem gelöst. Wenn ein Mensch aber nicht darüber hinwegkommt, dann kann es ein Weg in die psychische Störung sein.
Paul Hoff, wir sind immer noch bei der Angst, vor allem bei der Angst, die wir noch nicht als krankhaft einstufen. Also der Angst, die zu Menschen unausweichlich gehört. Nun ist es ja doch so, dass wir uns nicht alle gleich ängstigen. Manche mehr, andere weniger. Weiß man was darüber, wovon die Angstbereitschaft des einzelnen Menschen abhängt? Oder ist das so eine Geschichte wie, dass der eine eine lange und der andere eine kurze Nase hat?
Na, es ist wahrscheinlich doch ein wenig komplizierter. Vor allen Dingen ist es auch nicht bei jedem Menschen immer gleich. Im Unterschied zu manchen biologischen Merkmalen wie die Haarfarbe oder, wie Sie gesagt haben, die Nasenlänge, die ist, wenn man nicht den Chirurgen dran lässt, ist die immer gleich. Bei Angst ist es eben nicht so. Die Angst schwankt stark, je nachdem, in welcher Lebenslage wir sind. Ist eigentlich ja klar, wenn wir in einer stabilen Lebenslage sind, wo es keine großen kritischen Fragen gibt oder Entscheidungen zu treffen gibt, dann hat man tendenziell weniger. Kommt man aber an eine Entscheidungsphase, typisch in Lebensphasen wie Pubertät oder dann Ausscheiden aus dem Berufsleben, solche kritischen Phasen, die jeder kennt, dann ist die Angstbereitschaft beim selben Individuum höher als früher. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass Menschen auch grundsätzlich näher an Angst sind oder etwas weiter davon entfernt. Das hängt mit ihrer Persönlichkeit zusammen. Es gibt ängstliche Persönlichkeiten, die mit eben Ängstlichkeit und Skepsis ans Leben gehen, herangehen, die zum Beispiel immer mit dem Schlimmsten rechnen. Menschen, die sagen, das geht garantiert schief, was ich jetzt da plane. Das wäre ein Persönlichkeitsmerkmal der Ängstlichkeit. Auch das ist noch keine psychische Erkrankung. Es kann eine werden, aber es ist primär noch keine. Persönlichkeit, Lebenssituation und die Biografie sollte ich noch erwähnen, die Lebensgeschichte. Was hat ein Mensch erlebt? Das hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie er mit Angst umgeht.
Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch so eigentlich ganz stabile Umstände hat und es passiert so etwas wie das jetzt mit der Ukraine, da steht schon mal in der Zeitung Dritter Weltkrieg, das können dann manche Menschen damit umgehen und Diskussionen gucken, sich informieren, und andere bekommen was über sich, die bis dahin eigentlich ganz unangefochten vor sich hingelebt haben. Das sind ja immer so Störungen von außen, die hat man auch überhaupt nicht im Griff. Was ist das eigentlich, dass sowas manche Individuen so umknallen kann?
Da gibt es ein Konzept, mit dem man dieses Problem zu erfassen sucht. Das ist das Konzept der Vulnerabilität, der Empfindlichkeit oder Empfänglichkeit für Krisen, Belastungen, vielleicht auch psychische Störungen. Wenn ein Mensch ein ruhiges Leben führt ohne große Ängste, heißt es ja noch nicht, dass er keine Ängste hat, sondern es heißt, dass er in seiner oder sie in seiner, ihrer speziellen Lebenssituation im Gleichgewicht ist. Wenn das aber jetzt eine Person ist, die eine hohe Empfindlichkeit hat oder eine geringere Belastbarkeit für Stressoren und belastende Erlebnisse, dann kann es durchaus sein, dass so eine Meldung wie politische Krise in der Ukraine oder denken Sie an so Katastrophen, Tschernobyl oder Fukushima, dass das dann ausreicht, um eine Person, die vorher recht stabil war, in die Angststörung zu treiben, weil sozusagen das Problem direkt unter der Wasseroberfläche war, unter der Oberfläche des Lebens dieser Person war, und dann reicht ein einziger mit dieser Person gar nicht direkt im Zusammenhang stehendes Ereignis wie Fukushima, um die Angst symptomatisch werden zu lassen, dass die Person dann vielleicht zum Psychiater geht und sagt, ich halte das nicht mehr aus.
Zu Beginn sagte ich ja schon, und Sie bestätigten das, Paul Hoff, dass ja die Angst immer schon eine Riesenrolle gespielt hat, ist ja nicht erst in unserer Gesellschaft ein Thema. Und sogar in den Märchen ist die Angst oft ein Thema. Und ganz besonders interessant ist eines, das heißt von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Da gruselt sich der Held überhaupt nicht vor Geistern im Spukschloss und anderen Herausforderungen, also so richtig üblen Sachen, die traditionell Angst machen würden. Nein, erst als man ihm kaltes Wasser mit Fischen ebenso über den Kopf geschüttet wird, er ist überrascht, da bekommt er es mit der Angst zu tun. Also eigentlich eine ziemliche Harmlosigkeit. Und der Held, der fühlt offenbar, so wurde das auch manchmal gedeutet, dass ihm eine wichtige menschliche Möglichkeit fehlt, die Angst. Und deshalb wollte er sie kennenlernen und lernt sie nun bei diesem Vorfall kennen. Wie deuten Sie das?
Ich mag dieses Märchen sehr, wie ich überhaupt finde, dass Märchen sehr aussagekräftige Texte sind. Die sind ja nicht umsonst seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren immer wieder tradiert worden. Das passiert mit Texten und Erzählungen nur, wenn sie sinnvoll sind für Menschen. Und das gilt für Märchen ganz besonders. In dem Fall ist für mich die Kernbotschaft, dass für uns Menschen ja nicht die Extremsituationen die sind, vor denen wir Angst haben, Man stürzt nicht jeden Tag mit dem Flugzeug ab. Es gibt nicht jeden Tag einen Krieg. Es gibt keine Geister in Spukschlössern. Das sind nicht Probleme, mit denen wir im Alltag wirklich zu tun haben, sondern die Angst, die ist eher in völlig alltäglichen Verrichtungen. Wenn ich ins Tram steige und stolpere beim Ein- und Aussteigen, kann ich mich verletzen. Es gibt Menschen, für die das ein Problem ist, eine Quelle von Angst. Und die Botschaft von diesem Märchen für mich ist, man möge doch die Angst nicht nur so als Horror sehen. Also nicht die Angst, die man erlebt, wenn man sich tatsächlich im Kino einen Horrorfilm anschaut. Das ist gar nicht das Problem. Das macht man aus Freizeitgestaltungsgründen. Sondern das Problem ist, die Angst, bewältige ich mein Leben? Bekomme ich die Stelle, für die ich mich beworben habe? Werde ich die nächsten 5 oder 10 Jahre nicht schwer krank? Das sind unsere Themen. Und ich glaube, das Märchen will uns sagen, sucht nicht irgendwelche exotischen Risikosituationen, sondern schau, wie es dir momentan geht, was gut läuft, was nicht gut läuft, vor was du Angst hast und mache es explizit. Gestehe dir selbst die Angst ein und dann kann man die Angst sogar, ich will es nicht beschönigen, aber dann kann man die Angst vielleicht sogar ein Stück weit als eine positive Kraft sehen. Wie gesagt, wenn man sie einbauen kann in den eigenen Lebenslauf. Ich will um Gottes Willen nicht Patientinnen und Patienten kränken, die schwere Angststörungen haben. Das sind leidvolle Erkrankungen. Aber die nicht pathologische Angst, die kann man, wenn man das gut hinbekommt, durchaus auch als nutzbringend verstehen.
SRF 2 Kultur, uns beschäftigt die Frage, wie viel Angst ist normal? Ich bin im Gespräch mit Paul Hoff, Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Bis jetzt sprachen wir über die Angst, die zu uns Menschen gehört und um die wir nicht herumkommen. Paul Hoff, ab wann genau ist die Angst denn nun eine Störung und ein Fall für Ihre Branche?
Wenn Sie so fragen, muss ich ehrlich antworten, das weiß ich nicht. Und zwar das Wort genau ist das Problem. Es gibt keine genaue Grenze. Die wird es auch nie geben, schon allein deswegen nicht, weil es von Person zu Person eine andere Antwort gibt. Sogar bei der einzelnen Person, wie eben schon angetönt, kann die Antwort, ist die Angst jetzt pathologisch oder nicht, heute eine andere sein als vielleicht vor 4 Wochen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man akzeptieren muss, dass es bei psychischen Problemen und auch psychischen Störungen keine messerscharfen Grenzen gibt. Es geht letztlich für uns Psychiater und Psychotherapeutinnen geht's darum festzustellen, ist der Leidensdruck der Person so hoch, dass wir intervenieren müssen. Es kommt durchaus auch vor, dass Menschen in die Sprechstunde kommen und über Ängste berichten und wir dann am Schluss des Gespräches sagen, ja, die Angst ist da, aber die ist nicht behandlungsbedürftig. Überlegen Sie doch mal, wie Sie anders damit zurechtkommen können als mit Therapie, das gibt es sehr wohl. Wenn aber die Person signalisiert, sie kommt nicht damit zurecht, sie hat erhebliche Einschränkungen im Alltag, kann zum Beispiel nicht mehr Verkehrsmittel benutzen bei Phobien oder so. Dann müssen wir handeln, dann ist eine Störung und zwar eine behandlungsbedürftige Störung vorhanden. Es hängt also recht stark ab vom individuellen Leidensdruck der Person.
Es ist ja auch so, dass die Angststörung oft nicht eine isolierte Größe ist, sondern im Rahmen einer Depression, einer Psychose oder einer insgesamt überfordernden Lebenssituation auftritt. Also es ist ja nicht so, drumherum ist alles prima und da ist irgendwie die Angst virulent, sondern die ist ja so in einem ganzen System des Menschen drin. Und was heißt das eigentlich für die Diagnose und Behandlung, wenn man die Angst in einem solchen Zusammenhang sieht?
Das ist die Hauptaufgabe im Grunde genommen einer guten psychiatrischen Diagnostik, ist genau diesen Blick zu weiten auf das, was jenseits der offenkundigen Symptome ist. Das ist ein anspruchsvoller Vorgang, den man oft auch nicht in einer halben Stunde erledigen kann, sondern Patienten häufiger sehen muss oder ausführlicher sprechen muss. Grundsätzlich ist es schon so, dass es Angststörungen gibt, die relativ isoliert auftreten. Sprich, die Person ist psychisch beschwerdefrei, lebt gut, hat aber Panikattacken. Das gibt es. Es gibt aber eine ganze Bandbreite bis hin zu den Patienten, die Angst im Rahmen einer anderen psychischen Erkrankung haben, Depression zum Beispiel. Es gibt keinen schwer depressiven Menschen, der nicht auch Angst hat. Oder die Psychosepatienten, bei denen ist Angst ein geradezu dominierendes Symptom. In dem Fall steht dann jetzt praktisch gesprochen die Behandlung der Haupterkrankung im Vordergrund. Also wenn man eine sehr schwere Depression hat mit Angst, dann behandelt man die Depression. Und wenn es gut läuft und man das gut macht mit dem Patienten zusammen, wird die Angst sich dann mit der Depression zusammen zurückbilden. Aber da haben wir alle in einer Klinik wie hier, wir haben Beispiele für dieses ganze Kontinuum. Reine Angstkrankheiten, Angst bei anderen psychischen Erkrankungen und Angst im Rahmen einer schwierigen Lebenssituation. Das kommt alles vor und zwar häufig.
Wir sprachen nun die ganze Zeit von einer Angststörung und Ihnen, Paul Hoff, so las ich, liegt ja daran, dass es einen Unterschied macht, ob man im Zusammenhang mit der Angst von einer Störung, von einer Krankheit oder vom Kranksein spricht. Warum eigentlich?
Das ist ein Punkt, der vermutlich mehr uns Therapeutinnen und Therapeuten und Forscher interessiert als den Patienten selber. Der Patient, wenn der sagt, mir geht's ganz schlecht, ich habe massive Angst, ich brauche jetzt von euch Unterstützung, der wird sich nicht so sehr überlegen, nenne ich das jetzt Störung, Krankheit oder Kranksein. Für uns ist es aber wichtig aus folgendem Grund, diese Begriffe, die so unscheinbar wirken und so selbstverständlich wirken, die verraten recht viel darüber, wie man selber über psychische Erkrankungen denkt als Fachmann. Beispiel, wenn ich von Störung spreche, dann ist das ein relativ bescheidener Begriff. Der sagt eigentlich nur, etwas ist in Unordnung. Und man macht noch keine großen Annahmen, wo das herkommt, wie ich das behandeln muss, sondern nur, da ist etwas in Unordnung, recht zurückhaltend. Wohingegen das andere Ende des Spektrums, der Begriff der Krankheit, der ist sehr stark, ein sehr starker medizinischer Begriff. Krankheit ist etwas Objektives, ist in der Person drin, bei einem Tumor, den muss ich da rausholen aus dem Patienten. Und wenn man in der Psychiatrie einen so starken Krankheitsbegriff wählt, halte ich das nicht für unproblematisch, weil man dann die Person des Patienten von der Krankheit gewissermaßen trennt. Du bist der Mensch und du hast jetzt in dir drin eine Angststörung, die wir psychiatrisch jetzt etwas salopp gesagt, herausoperieren müssen. Und das geht eben nicht. Deswegen bevorzuge ich lieber den Begriff des Krankseins, weil das bedeutet, die Person hat nicht die Krankheit, sondern sie ist krank. Das Ängstlichsein ist ein Bestandteil dieser Person und das ist kein akademisches Problem, sondern das kann man sehr gut in der Therapie aufgreifen und im therapeutischen Gespräch dem Patienten vermitteln, dass es ja um ihn als ganze Person geht und nicht um das Herausoperieren eines Symptoms. Kranksein ist eine gute Basis für einen psychotherapeutischen Prozess, der Begriff des Krankseins, wie ich finde, ein besserer als der der Krankheit.
Verschiedene Ursachen spielen ja für die Angst im krankhaften Sinn eine Rolle, psychologische, ererbte oder biochemische Prozesse im Gehirn. Und entsprechend werden dann auch angstgeplagten Menschen Medikamente oder eine Psychotherapie und Psychotherapie angeboten. Gelingt dann so auch die Heilung?
Zunächst so als Ergänzung, diese Ursachen, die Sie genannt haben, die psychologischen, die genetischen, biochemischen, die spielen bei der Angst im krankhaften Sinne sicher eine Rolle, aber auch bei der Angst im nicht krankhaften Sinne. Weil natürlich auch ein psychisch Gesunder, der einen Angstzustand hat, weil es einen guten Grund gibt, Angst zu haben, bei dem passieren auch im Gehirn biologische Abläufe. Das sind vermutlich im Prinzip die gleichen wie bei Patienten. Wir haben immer, wenn wir von Angst sprechen, mehrere Dimensionen, das Biologische, Biochemische und das Psychologische, aber was man gerne vergisst, aber nicht vergessen sollte, das Soziale. Die Art, wie ein Mensch lebt, beispielsweise ob er einen Arbeitsplatz hat oder nicht, ob er Kontakte und Freunde hat, das hat sehr viel mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, ob jemand psychisch krank wird oder nicht. Was die Therapie von Angststörungen anbetrifft, ist es heute Konsens, international kann man schon sagen, sowohl psychotherapeutische Methoden als auch pharmakologische, medikamentöse Behandlungsmethoden wirksam sind und dass man tendenziell zunächst einmal versucht, mit psychotherapeutischen Methoden eine Angststörung zu behandeln. Im stationären Bereich, wenn es sich um sehr schwere Angststörungen handelt, besteht heute recht hohe Übereinstimmung dahingehend, dass man dann kombiniert behandelt, sprich eine Psychotherapie selbstverständlich weitermacht, also die nicht etwa ersetzt durch Medikamente, sondern Medikamente dazu gibt. Und die Studienlage sagt, wenn die Diagnose stimmt und wenn alle ihr Handwerk verstehen und das gut machen, ist das Ansprechen, dieses therapeutische Ansprechen, ist recht gut bei dieser Kombination.
Gibt es dann so eine Art Restangst, eine Angst, die wir ja schon angeschaut haben, die sowieso zum Leben gehört, also so wieder im Bereich der normalen Angst. Und da wäre ja auch zu sagen, wäre die Angst Ratze putze weg und würde nie mehr aufleben, so wäre das Leben ja wahrscheinlich auch recht unlebendig, weil die Angst ja auch was Vitalisierendes hat. Die ist ja, einerseits macht sie einen verrückt und so, aber andererseits mobilisiert sie ja auch eine Menge. Und wenn ich das jetzt überhaupt nicht mehr hätte, also wenn man mir das alles wegtherapiert hätte, rein hypothetisch, dann würde mir ja auch was Entscheidendes fehlen.
Da sprechen Sie ein ganz zentrales Thema an und auch ein schwieriges Thema. Ich kann mich erinnern, dass vor kurzem ein Patient, der eine schwere Psychose hinter sich hatte, wo der Wahn langsam nachließ und die wahnhaften Ängste, der sagte dann genau das zu mir, der sagte, Herr Hoff, hören Sie zu, diese schlimmen Ängste, die sind zwar weg, aber ich habe schon immer noch Angst vor dem und jenem. Die hatte ich aber vor der Erkrankung auch schon. Woher weiß ich, Patient, jetzt, ob das noch, wie Sie sagen, eine Restangst der Krankheit ist oder ob das eine normale Angst ist? Genau die Frage hat er gestellt und ich konnte die nicht beantworten. Die kann man nicht beantworten. Man muss als Person, ob psychisch krank oder nicht, mit diesem Thema Angst umgehen und es, wie eingangs schon gesagt, einbetten in die eigene Lebenssituation. Wenn das gelingt, dann ist man schon relativ weit weg von Störung und Krankheit. Wenn es aber nicht gelingt, dann könnte der Psychiater ins Spiel kommen. Es gibt keine Möglichkeit, dem Gefühl Angst prima vista anzusehen, ob es noch aus der Krankheit kommt oder ob es schon wieder dem normalen Alltag angehört. Das geht nicht.
Könnte es nicht auch sein, dass wenn man jetzt auch in einer an sich guten Lebenssituation, das kann ja sein, einen die Angst überfällt, vordergründig, grundlos, könnte das nicht auch bedeuten, dass man sich hier und da für die eigene Angst auch ein wenig Zeit nehmen sollte, statt sie eben so wegzudrücken? Und Sie sagten ja auch schon mal im Verlauf unseres Gesprächs, Paul Hauff, dass man die Angst auch ganz gut identifizieren können müsste. Also wissen, was ist da eigentlich mit mir? Und dann habe ich ja auch mehr Gefühl für das, was mich da ängstigt, was ja eine Hilfe sein könnte. Aber dafür brauche ich auch ein bisschen Zeit.
Brauche Zeit und ich brauche die Bereitschaft, mich dem eigenen psychischen Zustand zu stellen. Vielleicht etwas einfacher ausgedrückt, in sich hineinhorchen. Manche Menschen können das gut und machen das auch regelmäßig, andere können das weniger gut. Es gibt auch Menschen, die Angst davor haben, in sich hineinzuhorchen, nach dem Motto, was könnte ich da zu hören bekommen? Man kann das nicht so allgemein beantworten, aber grundsätzlich ist das schon so, dass es sicher gut ist, vielleicht kann man sogar sagen, zur eigenen psychischen Stabilität beiträgt, wenn man sich mit den eigenen Ängsten auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass man jeden Tag darüber nachdenken muss oder gleich ein Buch über Angst schreiben muss, aber wenn man Angst hat, oder wenn man das Gefühl hat, in 3 Monaten kommt dies und jenes auf mich zu, davor habe ich jetzt schon Angst, dass man sich dem stellt, darüber nachdenkt, vielleicht mit anderen darüber spricht. Das meine ich, wenn ich sage, die Angst einbauen ins eigene Leben. Dann kann sie produktiv sein. Ich möchte aber gerne nochmal betonen, dass das keineswegs als Herunterspielen der Angstkrankheit verstanden werden darf. Ich kenne nämlich aus vielen Patientengesprächen die große Skepsis der Betroffenen, wenn der Psychiater anfängt, das Positive an dem Problem anzusprechen, kommen schnell Sätze wie, ja, Sie haben gut reden, Sie sind ja nicht schizophren und Sie haben keine Angststörung. Da haben die Leute natürlich recht. Aber es gilt eben beides. Es ist eine Störung, oft schlimm und behandlungsbedürftig, aber das, aus dem die Störung besteht, nämlich die Angst, ist auch ein normaler Teil des Lebens. Und ich finde, genau der Punkt, den wir in unserem Gespräch jetzt berührt haben von verschiedenen Seiten, der gehört auch in die Psychotherapie. Denn eine Person, die aus der Angststörung herauskommt, sei es durch Psychotherapie oder durch Medikamente, die muss sich diese Frage ja auch beantworten. Denn auch wenn die Angststörung abgeklungen ist, wird er irgendwann wieder Angst haben. Und was ist dann? Ist er dann wieder krank? Muss er dann sofort zum Psychiater rennen? Oder hat er Souveränität entwickelt, um anders damit umzugehen? Genau die Frage ist Bestandteil jeder guten Therapie.
Vielen Dank, Paul Hauff. Etwas allzu euphorisch mag hier ein Zitat des russischen Schriftstellers Maxim Gorki klingen, aber ich sage es trotzdem, Angst ist für die Seele ebenso gesund wie ein Bad für den Körper. In welchem Ausmaß das stimmt und auch wieder nicht, dazu sprach ich mit Paul Hauff, Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, zur Frage, wie viel Angst ist normal? Das war Kontext, mein Name Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.